Pflege im Kreis Borken. Der Podcast für deine Fragen.
Wir sind quasi viel mehr erreichbar als noch vorher, nur per Telefon. Und dadurch können wir, denke ich, auch für alle das vereinfachen, für die Pflegeeinrichtungen, für Sie als Antragstellende und auch für uns.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pflege im Kreis Borken. Mein Name ist Gudula Decking.
Und ich bin Lena Schlamann. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute sprechen wir mit unseren eigenen Kollegen aus dem Sozialamt. Also wieder mal was Neues und auch für uns was ganz Besonderes. Und für die Kollegin und den Kollegen sicher auch. Und wenn Kollegen aus der Verwaltung zu Gast sind, dann liegt das Thema ja schon fast auf der Hand. Es geht um einen Antrag und somit um Bürokratie.
Allein das Wort Bürokratie verbinden viele ja mit Formularen und Papierbergen. Aber das, was wir Ihnen heute vorstellen, hat mit Papier gar nichts mehr zu tun und ist auch alles andere als kompliziert.
Wir stellen Ihnen heute nämlich eine Checkliste vor, die als Einstieg für die Beantragung von Sozialhilfe genutzt wird. Den sogenannten Vorabcheck. Und den haben unsere heutigen Gäste entwickelt, die ich damit auch gerne begrüßen möchte. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Stefan und Greta.
Hi.
Ja, hi.
Ja, ihr beiden arbeitet in der Abteilung Hilfe zur Pflege im Sozialamt im Kreis Borken und ihr seid ganz klassische Verwaltungskräfte. Stefan, du bist die Teamleitung. Wie lange bist du schon dabei?
Ich bin jetzt seit dem 1. Juli 2024 hier Teamleiter von uns insgesamt 16 Leuten und genau insgesamt beim Kreis seit 2009 und diese knapp 2 Jahre jetzt im Team Hilfe zur Pflege.
Ah ja, und Greta, du bist eine der Sachbearbeiterinnen in Stefans Team. Wie lange bist du schon dabei?
Genau, ich bin seit Sommer 2023 bei uns in der Abteilung.
Okay.
Ja, Greta, wenn ich mal so überlege, ein Platz im Pflegeheim, der kostet teilweise mehr als 6.000 Euro im Monat. Für die Betroffenen bleiben dann auch oft Kosten von 3.500 Euro übrig, die selbst gezahlt werden müssen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat kein Geld, braucht aber trotzdem Pflege, dann muss Sozialhilfe bezahlt werden. Wie wird denn die Sozialhilfe finanziert?
Sozialhilfe wird aus Steuergeldern finanziert und diese Mittel sollen natürlich auch verantwortungsvoll verwendet und nicht verschwendet werden. Und dafür sind wir, sage ich mal, da, dass wir dann auch rechtlich richtig das prüfen und den Antrag dann auch bearbeiten.
Also es müssen auf jeden Fall viele Unterlagen eingereicht werden und ihr müsst die ja auch alle durchsehen. Also das klingt schon mal nach einer Menge Arbeit. Dann ist es wahrscheinlich ja auch nicht mal so eben gemacht. Also heute Antrag stellen und morgen ist alles geregelt.
Nee, leider nicht tatsächlich.
Stefan, in den Medien hört man immer mal wieder, dass die Bearbeitungszeit der Sozialämter sehr lang ist oder zu lang ist. Pflegeheime berichten, dass sie teilweise in Vorleistung gehen müssen, was als wirtschaftliches Unternehmen natürlich auch schwierig sein kann. Woran liegt das eigentlich? Warum dauert es manchmal länger, bis so ein Antrag entschieden ist?
Ja, da gibt's ja viele Gründe. Einer der Hauptgründe ist sicherlich, dass die Vermögensprüfung, nenne ich sie mal, das zu gucken, wie viel Geld ist wirklich da, wie viel Geld ist verschenkt worden, dass das ein Riesenpunkt ist. Und auch zu gucken, wie viel Einkommen hat die Person, zu gucken, was ist mit dem Haus, wie können wir mit Fällen umgehen, wenn noch ein Hausvermögen da ist. Und da ist so die große Herausforderung, dass wir diese Unterlagen möglichst zeitnah bekommen, damit wir diese auch zeitnah bearbeiten können. Also die ganzen Unterlagen zusammenzubekommen, das ist so der Großteil, was die Bearbeitungszeit ausmacht.
Also können die Antragsteller auch selbst mitwirken? Also je schneller die Unterlagen einreichen, desto schneller wird der Antrag dann auch bearbeitet.
Genau.
Ja, und bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, endlich auf die einzelnen Fragen, nochmal ganz kurz zum Technischen. Also jeder Bürger, der einen Internetzugang hat, kann erstmal den Vorabcheck durchführen. Funktioniert das auf einem Laptop, auf dem Computer oder auch auf dem Handy, auf dem Tablet oder irgendwie so?
Auf jedes technisches Gerät, sag ich mal. Also man benötigt entweder ein PC oder ein Smartphone, auf jeden Fall, wo man dann ins Internet kommen kann und den Link abrufen kann.
Okay, und wenn ich dann mal was Falsches eingebe, gibt es auch immer irgendwie eine Funktion, wo ich was korrigieren kann?
Genau, man kann immer wieder zurück, das ist gar kein Problem und dann kann man das nochmal neu eingeben.
Ah ja, und Stefan, ihr habt euch wahrscheinlich doch auch Gedanken gemacht darüber, was ist mit den Menschen, die keinen Internetzugang haben. Hat man die jetzt abgehängt oder wie geht ihr bei denen vor?
Genau, auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Die Leute, die wirklich jetzt keine Möglichkeit haben, einen Internetzugang zu nutzen, bei denen verweisen wir auch auf bevollmächtigte Angehörige oder Betreuer. Und sollte es jetzt der Fall sein, dass wir den Eindruck gewinnen, die Person hat diese Möglichkeit nicht, das bekommt sie jetzt so nicht hin, dann unterstützen wir natürlich auch, dass wir jetzt an der Gegenseite des Telefons den Check ausfüllen, den uns dann selber quasi einreichen und dann auch die Unterlagen rausschicken. Das ist für uns immer noch die Möglichkeit.
Okay. Dann lass uns jetzt einfach mal zum eigentlichen Inhalt kommen. Wir haben uns den Vorabcheck natürlich im Vorfeld angesehen und sind da auch so ein bisschen selber durchgegangen und würden jetzt gerne mit euch die Fragen einzeln durchgehen, damit unsere Hörer dann auch wirklich ganz praktische Informationen bekommen. Wenn man jetzt auf den Link geht, dann bekommt man als erstes eine kurze Information. Was steckt denn hinter dieser Information, Greta?
Da steht einfach nur, dass es eine Voreinschätzung ist. Also man kann jetzt, sage ich mal, noch nicht direkt sagen, ob der Antrag auf Sozialhilfe Aussicht auf Erfolg hat. Es ist halt, wie gesagt, nur eine Voreinschätzung und die generelle Anspruchsprüfung, die würde dann erst später erfolgen.
Okay. Ja, und wenn man dann auf Weiter klickt, dann kommt man ja eigentlich auch schon direkt zur ersten Frage. Welche Sozialleistung möchte die pflegebedürftige Person beantragen? Und da gibt es ja dann drei Antwortmöglichkeiten. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Hilfe zur häuslichen Pflege bei Tagespflege, Pflegedienst oder Pflegegeld und Hilfe zur häuslichen Pflege in einer Wohngemeinschaft. Das klingt ja jetzt erstmal alles ganz schön kompliziert. Vielleicht könnt ihr das einfach mal kurz für alle Nichtverwaltungsmenschen übersetzen.
Genau, also Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, das bezieht sich ausschließlich auf die Pflegeheime. Also ein Einzug in ein Pflegeheim erfolgt entweder im Rahmen einer Kurzzeitpflege oder im Rahmen einer vollstationären Dauerpflege.
Genau, bei den anderen beiden Punkten, was die häusliche Pflege angeht, wenn es jetzt, wir haben es bewusst so getrennt, dass wir gesagt haben, wir haben den Pflegedienst, das Pflegegeld und die Tagespflege, weil Hintergrund ist der, damit sind nochmal andere Prüfungen verbunden, was die Fragen angeht. Bei der Wohngemeinschaft ist es eine Sache, die oft auch verwechselt wird mit den stationären Einrichtungen, die Greta gerade vorgestellt hat. Genau, der Unterschied ist dann auch, dass das ambulant abgerechnet wird.
Ja, und im Grunde haben wir uns das so angeschaut und festgestellt, die Fragestellungen für alle diese drei Alternativen, die sind sehr ähnlich. Es gibt nur ein paar kleine Unterschiede. Wir gehen jetzt erstmal den Check für die vollstationäre Pflege durch und im Anschluss gehen wir dann noch kurz auf die Besonderheiten für die häusliche Pflege ein. Bevor man zu den Fragen kommt, muss man erst nochmal bestätigen, dass man ein Merkblatt gelesen hat. Greta, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, dieses Merkblatt, was hat es damit auf sich?
Genau, also das Merkblatt sollte vorher einmal gelesen werden. Da wird dann nochmal erläutert, welche Arten man an Leistungen bei uns beantragen kann. Also wir erklären dann nochmal, was genau Sozialhilfe ist, was Pflegewohngeld ist, aber sagen auch schon ein bisschen was zu den Grundvoraussetzungen.
Ja, dann kommt man ja, wenn man dann den Haken gesetzt hat, auch schon zur nächsten Frage. Steht die Aufnahme in eine Pflegeeinrichtung bereits fest, beziehungsweise befindet sich die Person bereits in einer Pflegeeinrichtung? Und ich habe gesehen, wenn ich da jetzt Nein angebe, dann ist der Vorabcheck vorbei und ich bekomme mit dem Klick auf Weiter dann die Info, dass ein Antrag wenig Aussicht auf Erfolg hat. Kannst du vielleicht mal erklären, Greta, warum das so ist? Also kann ich nicht schon so früh wie möglich einen Antrag stellen oder so früh, wie ich möchte?
Genau, also der Sozialhilfeantrag kann nicht weitergehend bearbeitet werden, wenn die Aufnahme in einer Pflegeeinrichtung noch nicht feststeht. Hintergrund ist nämlich der, wir benötigen für die Anspruchsprüfung das taggenaue Einzugsdatum. Und wenn man jetzt, sage ich mal, noch nicht weiß, wann die Heimaufnahme feststeht, können wir natürlich auch nicht prüfen, zu wann Sozialhilfe gewährt werden kann.
Ja, und wenn ich bei Frage 2 Ja angebe, also wenn ich ein Datum habe, kommt man zur Frage 3, für welche Leistungen soll der Antrag gestellt werden? Da gibt es auch wieder drei Möglichkeiten. Stefan, vielleicht kannst du mal ganz kurz für alle erklären, die noch nie damit zu tun hatten, was heißt denn Kurzzeitpflege, Dauerpflege oder die dritte Möglichkeit Kurzzeitpflege und im Anschluss Dauerpflege? Was muss ich denn da ankreuzen?
Ja, genau. Greta hat es ja vorhin schon genannt. Kurzzeitpflege, Dauerpflege, das sind Teile der stationären Pflege. Also bei der Kurzzeitpflege ist es so, eine Person, die vorübergehend ins Pflegeheim muss, weil vielleicht auch die Pflegeperson nicht da ist. Und die Kurzzeitpflege ist auch ganz oft der Start für die Dauerpflege. Deswegen Kurzzeitpflege, Dauerpflege ist so der klassische Fall.
Also wenn man noch keine Kurzzeitpflege genutzt hat in dem Jahr, kann man quasi vor dem Einzug als Dauerpflegegast auch noch die Kurzzeitpflege abrufen.
Genau.
Okay. Und dann gibt man an Kurzzeitpflege und im Anschluss Dauerpflege.
Genau, der dritte Punkt, richtig.
Ja, und bei Frage 4 wird dann nach der Anschrift vor dem Einzug in die Pflegeeinrichtung im Kreis Borken gefragt. Greta, warum müsst ihr denn überhaupt wissen, wo die Person vorher gelebt hat? Reicht es nicht einfach zu wissen, dass die Person in ein Pflegeheim im Kreis Borken einzieht?
Sollte die Anschrift vor Einzug in die Pflegeeinrichtung nicht im Kreis Borken gewesen sein, dann sind wir auch aller Voraussicht nach nicht für die Bearbeitung des Antrags zuständig. Deswegen ist da auch wichtig, dass wir wissen, okay, hat die Person vorher im Kreisgebiet gewohnt, weil dann können wir den Antrag auch erst weiter bearbeiten.
Also ich muss den Antrag nicht darstellen, wo ich hinziehe, sondern da, wo ich vorher wohne.
Genau.
Ja. Okay.
Wenn ich dann aber vorher im Kreis Borken gelebt habe, dann komme ich ja zu Frage Nummer 5. Liegt mindestens der Pflegegrad 2 bei der pflegebedürftigen Person vor? Was ist denn, wenn ich noch gar keinen Pflegegrad habe oder nur Pflegegrad 1?
Wenn der Pflegegrad noch nicht beantragt oder festgestellt worden ist, dann besteht auch die Möglichkeit, einen Antrag auf Einstufung oder Höherstufung bei der Pflegekasse zu stellen. Wenn das der Fall ist, dann kann auch gerne schon auf Ja geklickt werden, damit man die anderen Fragen auch beantworten kann. Also für uns ist es nur wichtig zu wissen, wird sehr wahrscheinlich bald auch Pflegegrad 2 vorliegen, weil dann kann der Antrag auf jeden Fall gestellt werden.
Okay. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann komme ich ja auch schon wieder zur nächsten Frage. Ist die pflegebedürftige Person alleinstehend? Und hier habe ich gesehen, gibt es dann wieder 3 Antwortmöglichkeiten. Stefan, vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, warum das für euch relevant ist und was es mit diesen 3 Antwortmöglichkeiten auf sich hat.
Ja, genau. Also wenn man jetzt die Möglichkeit hat, ja, ich bin alleinstehend, dann gibt es ja nur mich als Person und ich muss für mich mein Einkommenvermögen einsetzen. Wenn es aber so ist, ich bin nicht alleinstehend, ich habe eine Partnerschaft, einen Ehepartner, Lebensgemeinschaft, dann ist es so, dass man die beiden zusammenrechnet. Also es gibt, das greife ich jetzt ein bisschen vor beim nächsten Punkt, es gibt eine Vermögensfreigrenze und wenn man da zu zweit ist, dann ist dieser Wert höher, das liegt dann bei 20.000 Euro und wenn man allein ist, dann liegt dieser Wert bei 10.000 Euro.
Okay, also die Frage ist quasi auch schon eine Vorbereitung für die nächste Frage.
Genau, die Sachen sind aneinander gekoppelt und entsprechend auch werden die nächsten Fragen auch anders gestellt.
Ja. Und warum ist das ein Unterschied, ob die andere Person, ob die in Rente ist oder ob die noch erwerbstätig ist?
Genau, bei den Neins gibt es 2 Unterschiede. Wenn die Person auch in Rente ist, das ist der klassische Fall, beide sind Rentner, und eine Person wird pflegebedürftig, dann gilt diese genannte 20.000 Euro Grenze. Wenn es jetzt aber so ist, dass die eine Person pflegebedürftig ist und die andere noch im Erwerbsleben, das ist also wenn die Personen im Regelfall noch deutlich jünger sind, dann gilt eine andere Grenze, dann sind es 25.000 Euro und dementsprechend können die Leute dann etwas mehr an Vermögen haben und die Leistungen würden trotzdem anfangen zu laufen.
Ja, und bei Auswahl einer der beiden ersten Antwortmöglichkeiten kommt man dann zu Frage 7. Und da wird es jetzt besonders interessant. Es geht um Bank- und Barvermögen. Da soll eine gerundete Zahl eingetragen werden vom Bank- und Barvermögen. Kannst du mal sagen, was da zugehört?
Genau, also bei dem Bank- und Barvermögen, da gehören alle Vermögensgegenstände, sage ich mal, zu. Also alles, was an Konten vorhanden ist, beispielsweise das Girokonto, das Sparkonto, Sparbücher, aber auch Bargeld, also Barvermögen. Wenn man beispielsweise auf das i klickt, gibt es auch eine Auflistung, welche Vermögensgegenstände alle dazugehören.
Genau, auf das i haben wir noch gar nicht hingewiesen. Es gibt zu jedem Punkt ein i. Da findet man noch weitergehende Informationen, ja?
Genau.
Genau, und man muss da jetzt eine gerundete Summe eingeben. Ich meine, auf so einem Konto ist ja auch immer etwas Bewegung oder auch beim Bargeld. Also ich habe heute Morgen noch 50 Euro im Portemonnaie, aber nachher ist es weniger. Wie genau braucht ihr das denn?
Also in dem Vorabcheck brauchen wir wirklich nur die gerundete Zahl. Also das ist auch kein Problem, wenn dann später da so noch Vermögen verbraucht wurde. Das ist kein Problem. Im späteren Antragsverfahren bräuchten wir dann die genaueren Angaben. Also jetzt hier ist, wie gesagt, nur eine gerundete Zahl notwendig. Und das ist auch dann nicht schlimm, wenn das dann in 2 Tagen beispielsweise weiter sich geändert hat.
Okay. Und Stefan, du hattest jetzt gerade schon gesagt, 10.000 Euro für Einzelpersonen ist geschützt und 20.000 Euro für Paare ist geschützt. Ab wann darf ich denn so einen Antrag stellen? Also muss das Konto oder das Vermögen schon unter 10.000 Euro liegen, bevor ich überhaupt den Antrag stellen darf?
Also Sozialhilfe kann halt, wie gesagt, erst bewilligt werden, wenn die Vermögensfreigrenze unterschritten wird. Daher sollte man auch den Antrag erst stellen, wenn man sich in der Nähe dieser Vermögensfreigrenze bewegt. Also ein Vermögen von etwa 2.000, 3.000 Euro über der Vermögensfreigrenze ist unproblematisch. In diesem Bereich kann der Antrag gestellt werden. Es ist aber auch wichtig, dass im Vorabcheck die Angaben zum Vermögen wahrheitsgemäß erbracht werden. Sollte das Vermögen beispielsweise noch über diesem Puffer von 2.000, 3.000 Euro liegen, kann der Antrag noch nicht gestellt werden. Dann müsste man die Heimkosten zunächst selbst zahlen und zu einem späteren Zeitpunkt den Vorabcheck ausfüllen. Hintergrund, weshalb eine frühere Antragstellung noch nicht möglich ist. Wir fordern viele aktuelle Nachweise an, unter anderem Kontoauszüge der letzten 3 Monate, um auch zu prüfen, wann wird denn wirklich diese Vermögensfreigrenze unterschritten. Und liegt das Vermögen deutlich über dieser Vermögensfreigrenze, müssten wiederholt aktuelle Kontoauszüge vom Antragsteller angefordert werden. Wenn man sich dann an dieser Grenze orientiert, lässt sich dieser zusätzliche Aufwand auf beiden Seiten vermeiden. Zudem kommt dann noch hinzu, dass wenn das Vermögen noch weit über der Vermögensfreigrenze ist, müsste man den Antrag auch aufgrund fehlender Hilfebedürftigkeit ablehnen.
Also dieses Bedürfnis, ich will das möglichst frühzeitig machen, damit mir die Zeit nicht wegläuft, führt eigentlich dazu, dass ich sonst mehr Arbeit habe oder sogar abgelehnt werden muss. Also muss man dieses Gefühl dann auch unterdrücken, weil ich kenne das von mir selber auch, dass man denkt, möglichst früh, damit alles klappt. Und wenn ich mehr Vermögen habe, dann bekomme ich beim Vorabcheck einfach auch die Info, der Antrag geht so nicht durch, hat keine Aussicht auf Erfolg.
So ist das, genau.
Okay, wenn ich aber weniger Vermögen habe, dann geht's ja weiter mit der nächsten Frage und die betrifft hier im Münsterland ja auch ziemlich viele Menschen. Die Frage nach dem Eigentum an einer Immobilie, also Haus oder Grundstück. Und nur weil ich ein Haus habe, habe ich ja erstmal jetzt nicht so viel Bargeld, um davon meinen Pflegeplatz bezahlen zu können. Warum ist das denn dann trotzdem relevant, ob ich ein Haus habe?
Genau, also pauschal lässt sich sagen, dass alleinstehende Personen mit Hausvermögen keinen Antrag stellen können, da das Haus zunächst verwertet werden muss. Bei Ehepaaren, Lebenspartnerschaften, aber auch gemischten Bedarfsgemeinschaften ist es anders. Also hier müssen wir dann überprüfen, ob das Hauseigentum sozialhilferechtlich angemessen ist. Anhand verschiedener Kriterien, beispielsweise der Wohnfläche oder der Grundstücksgröße, überprüfen wir dann, ob das Hauseigentum geschützt ist.
Okay. Man kann dann aber also nicht pauschal sagen, wer selbst noch ein Haus besitzt, der braucht keinen Antrag auf Sozialhilfe zu stellen, sondern teilweise gibt es schon die Möglichkeit, dass man auch trotzdem den Antrag stellen kann.
Also es kommt auf die Familiensituation an. Also wenn man alleinstehend ist, ist es so, da muss das Haus direkt, sag ich mal, verwertet werden, weil dann relativ schnell liquide Mittel vorhanden sind und dann auch die Heimkosten bezahlt werden können. Bei Ehepaaren, Lebenspartnerschaften und dieser gemischten Bedarfsgemeinschaft, da ist es halt anders. Da müssen wir dann erst in die Prüfung einsteigen.
Okay. Ja, und die nächste Frage ist dann die Frage nach dem Auto. Also was hat denn das Auto mit dem Antrag auf Sozialhilfe zu tun? Also habe ich, wenn ich ein Auto besitze, keinen Anspruch auf Sozialhilfe?
Es kommt wieder drauf an. Also es werden Unterlagen eingereicht, unter anderem zum Baujahr, zum Kilometerstand, zum Fahrzeugtyp. Und da ermitteln wir dann erstmal einen Durchschnittswert. Und dieser Durchschnittswert, der wird zum Beispiel bei alleinstehenden Personen zum Vermögen hinzugerechnet. Bei Ehepaaren, Lebenspartnerschaften ist es anders. Da ist es so, dass ein Verkehrswert von 7.500 Euro als geschützt betrachtet werden kann. Und bei gemischten Bedarfsgemeinschaften, also das, was Stefan gerade angesprochen hatte, also wenn nur eine Person im Rentenalter oder erwerbsunfähig ist, hier ist es dann so, dass ein Verkehrswert von 15.000 Euro geschützt sein kann.
Okay.
Ja, und wenn ich jetzt alle Fragen beantwortet habe, dann klicke ich auf Weiter und bekomme dann so eine Gesamtübersicht. Da sehe ich dann grüne Häkchen, rote Rufzeichen, rote Kreuze und dann auch die Info, ob ein Antrag Aussicht auf Erfolg haben könnte. Und auch da muss ich dann nochmal weiterklicken. Wenn ich ein X habe oder ein Rufzeichen, heißt das, ich komme gar nicht weiter oder wofür stehen die Symbole?
Genau, wenn ich einen grünen Haken habe, dann ist erstmal alles gut, das geht durch. Bei einem Ausrufezeichen ist das eine Sache, wo wir noch nicht ganz sagen können, ist das, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und bei einem X ist das erstmal aufgrund der Angaben eine Sache, wo wir sagen würden, das führt dazu, dass wenig Aussicht auf Erfolg da ist. Genau.
Okay. Wenn der Antrag dann aber Aussicht auf Erfolg hat, dann komme ich weiter und kann Daten eingeben. Da werden dann Daten gebraucht zur pflegebedürftigen Person und dann auch zur bevollmächtigten Person. Muss die bevollmächtigte Person ein offizieller Betreuer sein oder kann das auch einfach eine Tochter, ein Sohn sein oder die pflegebedürftige Person selbst?
Genau, also bevollmächtigt ist diejenige Person, die über eine Vollmacht oder eine Bestellungsurkunde verfügt. Also in der Regel ist es meist, dass beispielsweise ein Kind der pflegebedürftigen Person oder der gesetzliche Betreuer diesen Vorabcheck dann ausfüllt. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Vollmacht.
Also ich kann nicht als Tochter einfach das erstmal machen, wenn es noch keine Vollmacht gibt?
Doch, das geht. Wir schicken dann im weiteren Verfahren ja die Antragsunterlagen an die bevollmächtigte Person und in den Antragsunterlagen ist auch eine Vollmachtsbescheinigung beigefügt und diese ist dann auszufüllen und an uns zurückzusenden.
Ah, okay. Gut. Und wenn ich dann alles ausgefüllt habe, drücke ich auf Abschicken und damit ist der Antrag gestellt?
Genau, also wenn der Antrag Aussicht auf Erfolg haben könnte, ist es so, dass innerhalb der nächsten 15 Minuten wir als Sachbearbeiter den Vorabcheck zugesendet bekommen und wir schicken dann die Antragsunterlagen per Post an die bevollmächtigte Person und dann ist es so, dass wir eine Frist von 4 Wochen setzen und die Antragsteller müssen dann die Unterlagen innerhalb dieser 4 Wochen an uns zurücksenden.
Ah, okay. Und wenn ich noch Fragen habe, ich sag mal, jeder denkt ja, in meinem Fall ist es nochmal wieder ganz besonders und ich muss persönlich noch hier eben ein paar Fragen stellen. Kann ich denn auch mit irgendjemandem am Telefon sprechen oder gibt's Termine vor Ort?
Genau, man kann natürlich mit uns sprechen. Auf der allerletzten Seite des Vorabchecks kann man nochmal auf Formular Anzeigen klicken. Hier wird dann nochmal ein PDF-Dokument heruntergeladen und in diesem Dokument wird dann auch die zuständige Sachbearbeitung angezeigt. Und dann kann man uns natürlich auch gerne telefonisch kontaktieren.
Ah ja, und gibt's denn noch viele Fragen, die telefonisch beantwortet werden müssen? Oder ist das auch oft dieses Gefühl, ich möchte einfach mal mit einem Menschen sprechen?
Es wird tatsächlich auch immer weniger. Also durch den Vorabcheck merken wir, die Telefonate entfallen. Das ist für uns natürlich dann auch ein gutes Zeichen, dass das auch angenommen wird.
Ja, schön. Ja, jetzt sind wir die Fragen zum Vorabcheck für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ja sehr genau durchgegangen. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, die Fragen für die Hilfe zur häuslichen Pflege sind sehr ähnlich. Also egal, ob bei Tagespflege, beim Pflegedienst, Pflegegeld oder auch in der Wohngemeinschaft. Und deshalb wollen wir da jetzt nur noch wirklich kurz auf die Unterschiede eingehen. Ich habe gesehen, die Frage nach der Kurzzeitpflege und der Dauerpflege, die finde ich da nicht. Ihr habt die jetzt wahrscheinlich nicht einfach vergessen, sondern das wird sicherlich einen Grund haben. Was ist denn der Grund dafür, dass Kurzzeitpflege und Dauerpflege da nicht auftauchen?
Genau, wie ich vorhin sagte, Kurzzeitpflege, Dauerpflege, das sind zwei Inhalte vom stationären Bereich, also von der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen. Und die kommen einfach deswegen bei der häuslichen Pflege nicht vor, weil die da gar nicht zugehören.
Okay, also weil es die Leistungen in dem Bereich gar nicht gibt.
Genau, das sind andere Leistungen.
Und stattdessen fragt ihr aber danach, ob die pflegebedürftige Person überhaupt pflegeversichert ist. Warum denn die Frage?
Genau, es ist so, dass wir erstmal schauen müssen, wie Greta gesagt hat, wir brauchen mindestens einen Pflegegrad 2 auch, damit die Personen bei uns Leistungen bekommen können. Und das kann unter anderem einmal der medizinische Dienst feststellen. Der wird ja von den Krankenkassen, Pflegekassen beauftragt. Das wäre der Fall, wenn man versichert ist. Es gibt natürlich auch Personen, die sind nicht versichert. Und dann ist das für uns die Info, dass wir wissen, okay, im Verfahren würden wir unseren medizinischen Dienst, unser Gesundheitsamt beauftragen, die Pflegebedürftigkeit festzustellen.
Okay. Ja, sonst habe ich eigentlich keine Unterschiede gesehen. Oder habt ihr noch was zu ergänzen, was uns nicht aufgefallen ist?
Genau, bei der häuslichen Pflege, das ist jetzt da ein kleiner Unterschied. Es ist so, wenn ich in einer WG wohne oder im Heim wohne, dann ist der letzte Wohnort entscheidend, was die Zuständigkeit angeht. Und wenn ich jetzt zu Hause wohne, da wo ich womöglicherweise immer schon gewohnt habe, dann ist der tatsächliche Aufenthalt entscheidend.
Ja. Haben wir noch was vergessen? Fällt euch noch was ein, was wir hätten fragen sollen?
Mir fällt nichts ein.
Gut.
Fragen jetzt nicht. Ich kann natürlich noch so ein bisschen zu dem Vorabcheck was sagen, was die Hintergründe angeht und warum wir das gemacht haben. Also wie Greta gesagt hat, wir wollen natürlich gerne unsere Bearbeitungszeiten dadurch kürzen. Wir haben jetzt dadurch schon festgestellt, dass wir jetzt seit November letzten Jahres und mit dem stationären und jetzt auch seit Februar diesen Jahres deutlich weniger Anrufe haben. Wir merken auch so banale Dinge wie, man kann uns am Wochenende erreichen, ich kann jetzt sonntags den Check ausfüllen, der liegt montags bei uns, wir tippen den ein und können die Sachen rausschicken. Wir sind quasi viel mehr erreichbar als noch vorher, nur per Telefon. Und dadurch können wir, denke ich, auch für alle das vereinfachen, für die Pflegeeinrichtungen, für Sie als Antragstellende und auch für uns.
Ja, das hört sich doch super an. Dann kommen wir jetzt noch am Ende zu unserem Ritual, was wir in allen unseren Interviews bisher gemacht haben. Und zwar stellen wir unseren Gästen zum Abschluss immer drei Entweder-Oder-Fragen mit der Bitte um eine kurze, spontane Antwort. Weil ihr jetzt aber zu zweit seid, haben wir uns überlegt, jeder bekommt zwei Fragen. Greta, ich würde mal mit dir anfangen. Bist du bereit?
Ja.
Genau, dann starten wir mal ganz provokant. Die Klischees über Behörden. Wahr oder falsch? Gerne einfach eine kurze Antwort.
Falsch.
Okay. E-Mail schreiben oder telefonieren? Was machst du lieber?
Telefonieren.
Und dann zu dir, Stefan. Bürokratie notwendig oder nervig?
Notwendig.
Okay. Künstliche Intelligenz beängstigend oder nützlich?
Sehr nützlich.
Okay, das waren klare Antworten. Danke euch.
Ja, das war unser Gespräch mit Stefan Groß-Heink und Greta Forsthöfel aus dem Sozialamt beim Kreis Borken. Die beiden haben uns einige Hintergründe zum Antrag auf Sozialhilfe erklärt und gezeigt, wie sie daran arbeiten, dass die Antragstellung durch kleine Innovationen, wie zum Beispiel den Vorabcheck, vereinfacht werden können. Wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörer, genauso viel gelernt haben wie wir. Und dass Sie auch den Vorabcheck vielleicht für Ihren eigenen Antrag, für die eigene Antragstellung nutzen können. Wir bedanken uns bei euch, Stefan und Greta, für die vielen Informationen und dass ihr bei uns im Podcast zu Gast wart. Wir wünschen euch natürlich auch viel Spaß und weiterhin viele innovative Ideen. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Danke.
Ja, genau. Danke euch beiden. Jetzt haben Sie wieder viele Informationen von uns bekommen. Wenn Sie weitere Fragen zum Vorabcheck oder auch zu anderen Pflegethemen haben, dann schreiben Sie uns wie immer gerne eine E-Mail an internet-pflege@kreis-borken.de. Und wie gewohnt finden Sie die E-Mail-Adresse und auch den Link zu unserer Pflege-Internetseite in den Shownotes. Und natürlich verlinken wir Ihnen auch den Vorabcheck direkt in den Shownotes. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen konnten und wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.